SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. März 1969, der Todestag des Schriftstellers B. Traven.
Abenteuer, Drama, Spannung, Exotik. Der Regisseur John Huston dreht 1948 in Mexiko Der Schatz der Sierra Madre mit Humphrey Bogart. Großes Hollywood-Kino. Die Buchvorlage ist ein internationaler Bestseller und ihr Autor ein Phantom, ein Mythos, so geheimnisvoll wie sein Vorname, B. Traven.
Der Mann, der sich als Schriftsteller B. Traven nannte, ist als diese Person nie persönlich in Erscheinung getreten. Das heißt, niemand kann von sich behaupten, dass er B. Traven kennengelernt hat.
Wenn der Mensch in seinen Werken nicht zu erkennen ist, dann ist entweder der Mensch nichts wert oder seine Werke sind nichts wert.
Ausschließlich in seinen Werken sei er zu finden, erklärt der weltberühmte Schriftsteller, den kein Verleger, kein Journalist, kein Filmproduzent je getroffen hat. Es gibt keine Fotos, keine Interviews, nur eine Postfachadresse in Mexiko. Doch während der Dreharbeiten klopft es an der Hotelzimmertür von John Huston.
Ein Mann betritt sein Zimmer, stellt sich vor als Hal Groves und sagt, er sei im Auftrag des Schriftstellers B. Traven hier und würde gerne die Dreharbeiten vom Schatz der Sierra Madre begleiten.
Hal Groves, ein hagerer Mann um die 60 mit einem langen Gesicht und einer großen Nase. Er spricht mit einem seltsamen Akzent. Es existiert eine Tonaufnahme von ihm.
I speak with an accent.
Ich spreche mit einem Akzent, sogar Spanisch. Das ist kein mexikanisches Spanisch. Ich will ihn loswerden. Es ist ein ausländischer Akzent.
Hal Groves begleitet die Dreharbeiten bis zum Schluss. Er kennt alle Bücher Travens in- und auswendig. Und wenn jemand fotografiert, dann flüchtet er. Dennoch ist John Huston sicher, dieser schmale, scheue Mann in einfacher Kleidung kann doch niemals der legendäre Schriftsteller sein, der Seemann, Baumwollpflücker, Ölfeldarbeiter und Goldgräber.
Traven, das wird wohl ein ähnliches Geheimnis werden wie Shakespeare. Je mehr man über ihn erfährt, umso mysteriöser wird er.
Das Totenschiff, der Schatz der Sierra Madre, die Baumwollpflücker, die Brücke im Dschungel. 12 Romane erscheinen unter dem Namen von B. Traven. Sie werden in 33 Sprachen übersetzt, die Gesamtauflage bis zu seinem Tod über 30 Millionen Exemplare. Doch der Autor bleibt bis zu seinem Tod ein Phantom. Im Jahr 1925 erhält in Deutschland die sozialdemokratische Zeitung Vorwärts einen Roman, mit Bleistift geschrieben auf billigem Papier. Vom Autor gibt es nur eine Postadresse, Columbus, Tamaulipas, Mexiko. Er arbeite als
Baumwollpflücker, Ölmann, Fabrikarbeiter, Maultiertreiber, Apfelsinenpflücker, Urwaldroder.
Traven wählt für den Roman einen schlichten Sprachstil mit präzisen Dialogen, trockenem Humor und harten Flüchen. Die Beschreibungen sind anschaulich, die Geschichte ist spannend. Sein Held, der Amerikaner Jared Gales, ist ein Arbeiter und Weltenbummler. Er schlägt sich in Mexiko als Tagelöhner durch, schuftet auf Baumwollplantagen, Ölfeldern und erlebt Ausbeutung.
Je weiter es gegen Mittag geht und die Sonne höher steht, desto mühseliger wird die Arbeit. Moskitos machen einem das Leben schwer, die Qual wird mit jeder Stunde größer. Nach 8-stündiger ununterbrochener Arbeit kann man nicht mehr.
Die Baumwollpflücker verbindet Exotik und Abenteuer mit Arbeits- und Alltagswelt. Der Roman wird 1925 ein großer Erfolg. Für Verleger und Leser steht fest, Traven hat das alles erlebt. Tatsächlich kennt er die Lebenssituation der Menschen, die er beschreibt, weiß der Literaturwissenschaftler Jan-Christoph Hauschild, der 2 Bücher über Traven geschrieben hat.
Er wollte diese Erfahrung machen, um hinterher ganz genau darüber schreiben zu können. Wir wissen, er hat mal einen Tag bei der Baumwollernte geholfen und das hat ihm offenbar gereicht, um darüber dann eine längere Erzählung zu schreiben.
1926 erscheint Das Totenschiff. Darin verpasst Seemann Gales in Antwerpen sein Schiff. Er lebt ohne gültige Papiere eine Abschiebe-Odyssee durch Europa. Er landet auf einem abgehalfterten Frachter und muss mit anderen verlorenen Gestalten unter unmenschlichen Bedingungen schuften.
Eine Leiter führte hinab in die Unterwelt. Je tiefer ich kam, desto heißer, qualmiger, öliger und unerträglicher wurde die Luft. Doch da stand ein nackter, schwitzender Mensch, der Heizer. Menschen mussten hier nicht nur leben, sie mussten hier arbeiten. Sie waren Tote, Ausgelöschte, Passlose, Heimatlose.
Das Totenschiff wird ein internationaler Bestseller, obwohl der Autor ein Werbeverbot erlassen hat. Keine Fotos, kein Lebenslauf, keine Interviews. Traven berichtet in Briefen an seinen Verlag, er lebe in einem Bungalow bei Tampico, umgeben von Schlangen, Spinnen und Raubtieren. Bei Arbeiten und Expeditionen habe er das Land bereist, Sprachen gelernt, mit Indigenen gelebt. Ab 1931 schreibt er den Kaoba-Zyklus. In 6 Romanen erzählt er, wie Großgrundbesitzer und Konzerne die Natur zerstören und die Menschen ausbeuten, bis diese sich in der mexikanischen Revolution wehren.
Der Verfasser des Buches hat mehr als 2 Jahre in der Region verbracht, hat hier gelebt, gearbeitet, gewohnt, getanzt, gesungen, gewandert mit Indianern. Er war abgeschnitten, selbst von der dürftigsten Zivilisation, außer in Gestalt von Zahnputzcreme und Rasierklingen.
Er ist ein Auflagengarant für seinen Verlag, die Gewerkschaftliche Büchergilde. Seine Romane werden ins Russische, Englische, Spanische und Norwegische übersetzt, doch nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten darf er in Deutschland nicht mehr publiziert werden.
Und er macht dann in dieser Zeit schwere Jahre durch. Und die große Wende kommt wirklich erst mit der Verfilmung vom Schatz der Sierra Madre kurz nach dem Krieg.
In Der Schatz der Sierra Madre ziehen die Amerikaner Dobbs und Curtin mit dem alten Goldgräber Howard in die mexikanischen Berge. Sie finden eine Goldader. Dobbs wird wahnsinnig vor Gier, will die anderen umbringen. Er stiehlt die Goldstaubsäcke und wird von Wegelagerern erschlagen für seine Stiefel. Der Goldstaub verweht am Ende im Wind. Der Film bekommt 1948 3 Oscars. Es folgen weitere Verfilmungen. Betraven ist ein international bekannter Star-Autor. Über Jahrzehnte kursieren Spekulationen über den Schriftsteller Betraven. Er sei der wiedergeborene Jack London oder ein Hohenzollernprinz. Bis am 26. März 1969, heute vor 55 Jahren, ein Mann in Mexico City stirbt und erklärt sich alles auf. Fast alles.
Also gestorben ist ein mexikanischer Bürger namens Traven Torswan, der wenige Wochen zuvor sein Testament gemacht hat. Und in diesem Testament erklärt er, dass er auch die Pseudonyme Betraven und Hal Groves benutzt hat.
Das Testament verkündet seine Witwe Rosa Luján der gespannten Weltpresse. Seit 1957 ist sie mit Traven Torswan verheiratet. Doch auch sie weiß nur, was der ihr erzählt hat.
Mein Mann sagte mir, er sei in den USA geboren. Ein andermal sagte er, sein Vater sei ein armer Fischer aus Norwegen gewesen, der jedoch bereits vor seiner Geburt gestorben sei.
Haben Sie diese Widersprüche nicht gestört? Jedes Mal eine neue Geschichte?
Nein, er war so ein faszinierender Mann. Für mich waren das keine Widersprüche oder Lügen. Das gehörte alles zu seinem Charakter.
Bald bestätigt sie noch eine weitere Vermutung. Hinter Torswan verbarg sich auch der anarchistische Schauspieler und Schriftsteller Red Marut, der in den 1910er Jahren in München bekannt wurde. Ist das die Wahrheit, die ganze Wahrheit? Nein, die findet erst der BBC-Journalist Will Wyatt im Jahr 1978 heraus.
So konnte Wyatt ermitteln, dass ein Mann namens Red Marut, der in London verhaftet worden war und in Brixton im Gefängnis gesessen hatte, dass der nach einigen Wochen preisgab, sein wahrer Name sei Otto Feige und er sei 1882 in Schwibus geboren.
Wyatt kann die entscheidenden Dokumente aufspüren und so die 5 Leben des Betraven rekonstruieren. In Schwibus einem Städtchen im heutigen Polen, findet er die Geburtsurkunde von Hermann Albert Otto Maximilian Feige, geboren am 23. Februar 1882. Seine Eltern sind die Fabrikarbeiterin Hermine Wienecke und der Töpfer Adolf Feige. Bei Hannover macht Wyatt zwei Geschwister von Otto Feige ausfindig. Nach 50 Jahren erkennen sie auf Fotos sofort ihren verschollenen Bruder.
Otto, also ein eigenartiger Mensch. Er war immer für sich allein. Wir hatten ja eine ganze Menge Bücher und da hat er ihn rumgekrabbelt.
Er war ein guter Schüler und da sollte er Pastor werden. Die Stadt Schwibus wollte das Studium bezahlen, aber meine Eltern sollten den Unterhalt bestreiten. Sagten meine Eltern, das könnten sie nicht. Da musste er Schlosser werden. Nach der Soldatenzeit ist er dann so verschollen, nicht? Hat dann nichts mehr von sich hören lassen.
Auf einem Familienfoto sieht man Otto Feige, einen gepflegten Jugendlichen mit einem neugierigen, selbstbewussten Blick. Er geht nach Magdeburg, 1906 nach Gelsenkirchen. Dort organisiert er als Gewerkschaftsmitglied im Metallarbeiterverband Theater- und Musikabende. Und dann verwandelt sich Otto Feige zum ersten Mal.
Im Jahr 1907, im Spätsommer, verbrennt er alle seine Dokumente, die auf den Namen Otto Feige lauten, trennt sich komplett von seiner Biografie, erfindet sich neu und macht sich zu einem in San Francisco geborenen Mann namens Red Marut.
Er behauptet, alle seine Papiere seien 1906 beim Erdbeben in San Francisco verbrannt und nutzt sein kreatives Talent. Als Schauspieler Red Marut geht er jahrelang auf Tournee mit Theatergruppen durch Sachsen, Pommern, Schlesien. 1912 bekommt er mit einer Kollegin eine Tochter in Danzig. Ein Jahr später ist er am Theater in Düsseldorf engagiert. 1915 zieht er mit seiner Lebensgefährtin nach München und gibt dort sehr erfolgreich die literarische Zeitschrift Der Ziegelbrenner heraus mit klassenkämpferischen Positionen.
Die Arbeiter sollen keine Autoritäten verehren. Weder Könige noch Generäle, noch Präsidenten, noch Künstler, noch Ozeanflieger. Jeder Mensch hat die Pflicht, der Menschheit nach seinen besten Kräften und Fähigkeiten zu dienen.
Während der Münchner Räterepublik arbeitet Red Marut in deren Presseabteilung. Nach ihrer Zerschlagung droht ihm die Exekution. Er verschwindet im Untergrund. 1923 wird er in England verhaftet. Nach seiner Freilassung gelangt er irgendwie nach Mexiko.
Er hat sich da komplett neu erfunden, und zwar als ein Schriftsteller, der aus Mexiko über mexikanische Verhältnisse berichtet. Zunächst hat er nur an Deutschland gedacht, später wusste er, dass sein Publikum eigentlich die ganze Welt ist.
In Mexiko verwandelt sich Otto Feige alias Red Marut in den Autor B. Traven. Er bereist das Land, lernt Sprachen, sammelt Erfahrungen in verschiedenen Jobs. Für die Öffentlichkeit erfindet er den Stellvertreter Hal Groves, für die Behörden den Amerikaner Traven Torswan. Doch vor allem ist er ein Schriftsteller, bei dem die Grenze zwischen dem Schreiben, seinem Wahren und den erfundenen Lebensläufen immer durchlässiger geworden ist. Sogar als seine Tochter Irene ihm aus Deutschland einen flehenden Brief schreibt, verleugnet er seine Identität. Jan-Christoph Hauschild erkennt in Travens Spiel mit Wahrheit und Fiktion etwas Tragisches.
Ja, der hat so viele Seiten, die man alle einzeln untersuchen könnte. Die sind ja alle interessant. Er muss dabei bleiben, er muss bei seiner Linie bleiben. Ansonsten wäre er komplett aufgeflogen.
1955 schreibt B. Traven an seine spätere Frau Rosa einen Brief. Der 73-Jährige spricht von sich in der dritten Person. Vielleicht sein Weg, die Wahrheit zu sagen.
Es scheint sein Schicksal zu sein oder Teil seines Schicksals, sich immer einsam zu fühlen und immer einsam zu sein.
Im Zeitzeichen erinnerte Christian Coesfeld an den Schriftsteller B. Traven, der am 26. März 1969 gestorben ist. Zeitzeichen morgen über Silvio Berlusconis ersten Wahlsieg in Italien.